Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert.
Das fängt ja gut an. Mit Kühnert und Klingbeil. Moin.
Moin.
Ahoi.
Ahoi. Na, alles gut?
Ja, alles gut soweit. Ja, Moment.
Ich habe mich im Echo gehört gerade.
Bitte?
Ich habe mich gerade im Echo gehört. Irgendwie.
Du hast dich gerade im Echo gehört?
Warte mal. Nee, jetzt geht's.
Ich mache das jetzt hier einfach ohne diesen Bums. Jetzt müssen die das gesehen. Für nächste Woche bin ich mit irgendeiner Technik auch ausgestattet, mit der wir das anders aufnehmen können für heute.
Die ich schon seit 6 Wochen mit mir rumtrage. Und das heißt, das machen wir, wenn Kevin das auch hat. Und heute gab es dann irgendwie, Kevin hat das jetzt auch. Wir machen das jetzt ab heute. Und dann kam irgendwann die SMS, nee, Kevin hat irgendwas doch wieder vergessen. Wir machen das heute doch nicht.
Ich habe überhaupt nichts vergessen. Das ist einfach, also stille Post ist mit dir wirklich das Allerschlimmste. Da kommt nur Unfug am Ende bei raus.
Naja, mein Team hat das sehr klar einfach, dass komplett immer du irgendwo abgelost hast. Also ich finde, das ist schon mal eine ganz gute Grundeinstellung im Team Klingbeil, dass es irgendwo daran liegt, dass du was falsch gemacht hast.
Ja, das scheint mir so eine Grundeinstellung zu sein, dass man dir als Chef nur gegenübertritt, wenn man sagt, Lars, du hast alles richtig gemacht, aber die anderen haben es leider wieder verbockt.
So ein Team hätte ich gerne, ey. Mhm. Eigentlich mal die Schuldfragen außerhalb von mir geklärt werden, aber na egal. Wie geht's dir?
Ja, soweit ganz gut. Ist mein zweites Insta-Live heute. Einige waren eben schon mit dabei.
Ich war auch kurz da. Ich habe geguckt, wo du fremd gehst. Genau. Ich habe
genau, einmal kurz reingeguckt. Genau, mit Daldruck, Kollegen aus der Bundestagsfraktion zusammen. Und ich habe mal einen anderen Spot ausprobiert. Ich saß nämlich im Tiergarten rum und war schon gespannt, wie das eigentlich ist, wenn man sich an einem markanten Ort draußen hinsetzt, ob dann irgendjemand zuguckt, der in der Nähe sitzt, vorbeikommt und mir einen Eimer Wasser über den Kopf kippt oder so. Aber es hat jetzt erstmal funktioniert, dass ich da unbehelligt geblieben bin. Jetzt habe ich mich aber sicherheitshalber wieder nach Hause verflüchtigt.
Sehr gut. Ich hab das vorhin kurz gesehen. Macht er jetzt auch eine Reihe oder war das von dir oder wo kam die Initiative her?
Er macht das jetzt jeden Mittwoch, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Okay. Ja, er hat auch schon ein, zwei Mal gefragt und es hat immer nicht gepasst und heute dann schon und dann haben wir das durchgezogen. Genau.
Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Also ich finde unser Format ja super und es macht immer Spaß, mit dir zu quatschen und wir haben das ja jetzt auch echt etabliert. Aber ich bin gerade dankbar für jede Konferenz, die nicht mehr digital stattfindet oder für jedes Treffen, was nicht mehr digital stattfindet. Das heißt, ich bin gerade im Wahlkreis und ich war heute, kann ich noch ein bisschen länger was zu erzählen, aber ich war heute auf so einer Veranstaltung in Bad Fallingbostel, wo wir jetzt, ich glaube, über 15 Jahre gekämpft haben, dass ein Teil des Truppenübungsplatzes, nämlich 34 Hektar, rausgetrennt wird. Und jetzt
Truppen oder Tropen?
Truppen, also Panzer. Ach. Panzer, also hier mein Steckenpferd, Panzer und Bundeswehr und Schießen und so. Genau, und wir haben einen großen NATO-Truppenübungsplatz bei Bergen, Bad Fallingbostel. Und das liegt an der A7. So, und da war die Idee der Gemeinde, da ein zusätzliches Gewerbegebiet, Industriegebiet einrichten. Und da ich habe allein, glaube ich, so eine dicke Mappe mit Briefwechseln mit dem Verteidigungsministerium. Und das haben wir jetzt aber hingekriegt. Und heute sind die Gebietsänderungsverträge unterzeichnet worden. So, also total historischer Moment. Ja, du merkst wirklich Politik, Born, dicker Bretter, aber es ist ein totaler Erfolg. Und da einfach heute mal 25 Leute in einem Raum zu haben. Und dann hat irgendwie die Heidekreis Musikschule so ein bisschen Musik gemacht. Das war schon was sehr Besonderes nach 8 Monaten, die uns die Politik weggesperrt hat und in Zoom-Konferenzen geschickt hat. Mal wieder ein solches
Event. Die da oben, meinst du?
Die da oben, ja. Endlich lassen sie uns wieder raus. Ja.
Aber Lars, dann jetzt hier mal eine Frage. Und wie immer, ich verspreche, ich habe die Lars jetzt auch nicht vorher gestellt und es ist nicht geskriptet. Warum zur Hölle muss dann unsere Präsidiumssitzung nächsten Montag immer noch rein digital stattfinden?
Und nee, kann jetzt... Genau wie die letzte, lieber Kevin, findet sie hybrid statt. Und du kannst auch im Präsidiumssaal sein und bei uns sitzen.
Warum steht das in meiner Einladung nicht drin?
Weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Also ich habe heute nämlich drüber geredet, wir hatten heute Leitungsrunde des Willy Brandt-Hauses, Leitungsrunde für die, die es nicht kennen, weil ich glaube, man kennt die Leitungsrunde des Willy Brandt-Hauses. Das sind die Abteilungsleiter, Referatsleiter, die wichtigen Träger auch der Politik des Willy Brandt-Hauses. Und da haben wir über die Präsidiumssitzung geredet und haben entschieden, dass die hybrid stattfindet. Und das war letzte Woche ja auch schon so. Da waren einige da, also du warst nicht da letzte Woche, ne? Du warst auch zugeschaltet.
Nee, das stand ja auch in meiner Einladung drin. Ich lade euch herzlich zur digitalen Präsidiumssitzung ein.
Ja, du, keine Ahnung, kann ich, also vielleicht ein paar gucken die auch zu, können wir klären. Aber also was ich nicht will gerade, ist jetzt, dass ich irgendwie Leuten sage, kommt jetzt bitte irgendwie hier aus, also Anke Rehlinger, ne, kommen jetzt irgendwie aus dem Saarland reingeflogen, aber die, die da sind, können auch im Präsidiumssaal kommen. Das ist zumindest die Policy, die wir jetzt haben und das haben wir für nächste Woche jetzt auch entschieden. Aber ich finde schon, ey, ganz ehrlich, man kann das auch mit dem Hybrid zumindest, kann jetzt der neue Standard sein. Also das finde ich schon.
Ja, definitiv. Gut, dann
vielleicht
habe ich die Einladung hiermit
auch. Vielleicht hast du auch eine Special Einladung gekriegt. Vielleicht wollten die einfach nicht, dass du dabei bist und haben es bei dir geändert.
Wir machen das kenne ich schon, aber ich weiß mir zu helfen.
Okay, so, aber dann haben wir das auch geklärt hier, so ein bisschen SPD-interner.
Ja.
Aber eigentlich wollte ich nur sagen, ich habe endlich meine 34 Hektar Industriegebiet Bad Fallingbostel. Großer Erfolg. Du wirst das ja auch bald kennenlernen, wenn man dann endlich diese, also du bist ja jetzt schon, also du machst ja Kommunalpolitik, machst du jetzt schon, aber das ist so, es fühlt sich wirklich, wirklich gut an, wenn du weißt, du hast jetzt 15 Jahre, also ich jetzt seit 12 Jahren im Bundestag so ein Fight gehabt und jetzt endlich gibt es diesen Otto darunter von allen und alle sagen, jetzt ist das so, das ist schon ganz gut.
Ja, ich werde nur nie über so viele Hektar irgendwas zu entscheiden haben in meinem Wahlkreis, weil das sich bei uns eher so in Quadratmetergröße bewegt, was man politisch entscheidet. Ja.
Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, ansonsten gibt es viel zu erzählen. Ich hatte Pressereise.
Genau, Lars hatte Pressereise. Die, die uns häufiger mithin jede Woche zuhören, wissen, dass hier schon mal der Serengeti-Park in, wo ist das Vieh?
Hodenhagen.
Der Serengeti-Park in Hodenhagen, wie konnte ich den Namen vergessen?
Das ist so ein gemeiner Name, eigentlich merkt man sich den. Also das ist so,
ja. Ja, so ein bisschen Pipi-Kacke-Humor, aber ich fand das jetzt einfach gut. Ja, und da hat mir Lars auch per SMS mitgeteilt, diese Woche die Pressereise begonnen. Wie war es? War der Pressetross beeindruckt vom Serengeti-Park in Hodenhagen? Ich habe es mir gemerkt.
Das weiß ich nicht, ob die beeindruckt waren. Du triffst ja auch viele von denen, aber es waren viele da. Also es waren 13, 14 Journalisten mit. Und vielleicht erkläre ich jetzt, obwohl natürlich wir ein paar Hörer haben, die jetzt nicht das erste Mal da sind, erkläre ich nochmal ganz kurz, was eine Pressereise ist. Also man macht das als Generalsekretär oder man, also Parteivorsitzender, Kanzlerkandidat macht das auch. Ich weiß auch, dass zum Beispiel Carsten Schneider als Geschäftsführer der Bundestagsfraktion das macht, also oder auch, ich glaube, Minister machen sowas auch, ja, und dann lädst du dir
ältere Leute
machen das, aber wobei du ja auch, das habe ich jetzt immer ganz viel auch erzählt auf meiner Pressereise, du hast ja auch angeboten, wie deine Pressereise aussieht und alle warten eigentlich auf die Einladung und wollen mit dem Bierbike durch Tempelhof Schöneberg fahren, aber dazu kommen wir später. Nee, und also dann lädt man halt Journalisten ein und bereist mit denen was und nutzt natürlich auch die Gelegenheit, irgendwie am Rande im Bus, abends bei einem Hintergrundgespräch irgendwie nochmal sehr vertieft mit denen zu reden. Und das ist natürlich gerade in so einem Wahljahr spannend, wo man nochmal auch erzählt, wie will man die Wahl gewinnen, was sind die nächsten Schritte. Und letztes Jahr war ich in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg und in Hessen und hatte da ganz viele junge Kandidaten, junge Verantwortungsträger, weil ich so ein bisschen die neue SPD zeigen wollte. Und da entstand eben die Idee, Mensch, Herr Klingbeil, wir würden Sie gerne mal im Wahlkreis erleben. So, ne? Und dann waren wir jetzt im Wahlkreis und waren dann in der Tat im Serengeti-Park. Das hat auch eine Geschichte, weil ich habe ganz viele Freizeitparks und das ist der einzige familienbetriebene Freizeitpark bei mir in der Gegend. Und ich hatte einfach wahnsinnig viel mit dem Betreiber des Parks zu tun in der Corona-Pandemie, weil das natürlich auch die hart getroffen hat. Tourismus ist bei uns irgendwie ein großes Ding. So. Und dann haben wir erst irgendwie knapp eine Stunde mit denen geredet. Der zweite Mann, da ist auch der Dehoga-Chef, also Gastro- und Handels-,
nee, Hotellerieverband,
also das, ja, irgendwie sowas, genau. Und also konnten wir ein bisschen über Tourismus und die Frage Gastronomie in der Corona-Pandemie reden. Und dann sind wir noch einmal kurz in den Park reingefahren und waren bei den Giraffen. War natürlich für alle ein Highlight, ist so. Also wenn du dann irgendwie da ein bisschen was siehst und dann ging es weiter, dann haben wir einen runden Tisch zum Thema Wasserstoff gemacht. Das ist bei uns auch ein Riesenthema in der Region. Also wie können wir Wasserstoffregion werden? Gerade so ein paar Fördergelder auch organisiert und jetzt gibt es auch erste Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen. Wir haben sehr viel erneuerbare Energien, also wie kannst du grünen Wasserstoff herstellen? Dann haben wir meine Wahlkampfzentrale eröffnet, im Roten Bahnhof in Soltau. Also wer da vorbeifährt, direkt am Bahnhof ist meine Wahlkampfzentrale. Ich bin auch gefragt worden auf dieser Pressereise, ob du schon mal ein Munster gewesen wärst.
Nee, also nicht, dass ich wüsste.
Ja, okay, habe ich auch. Also ich habe gesagt, politisch auf jeden Fall noch nicht. Also du warst jetzt noch nie bei mir zu Besuch in meiner Heimatstadt, seitdem wir zusammen Politik machen. Aber ob du vorher schon mal da warst, so irgendwie mal so einen Samstag spontan Lust ins Panzermuseum oder sowas, war mir jetzt nicht klar, ob das eigentlich schon mal vorgekommen ist. Nee, und dann haben wir da in so einem recht schönen Hotel in der Lüneburger Heide da übernachtet und haben so ein Hintergrundgespräch. Raphael Brinkert, unser Agenturchef, war mit da. Und dann nächsten Tag in der Tat, KGS Schneverding, liebe Grüße, haben uns da mal Digitalisierungsprojekt angeguckt. Ich habe eine Stunde mit den Schülern diskutiert. Dann Panzermuseum in Munster, natürlich, gehört mit dazu. Und dann haben wir uns in Munster noch ein Projekt angeguckt, da geht es um Rüstungsaltlasten und die Frage, wie wird da das Grundwasser geschützt und so. Und dann gab es am Ende noch ein Eis und dann sind die weggefahren und ich hatte meine Ruhe wieder. Aber es war nett. Also war schön, war gut, ist auch was Besonderes. Also Heimat zeigen ist schon was Besonderes. So, muss ich sagen. Also.
Ja, schön, dass ihr die Giraffen gesehen habt. Das ist ja eine Situation, die kennt man als Politiker oder Politikerin. Leute, die so einen Hals haben, das ist unser Geschäft. So, keinen schlechten Witz liegen lassen, das ist wiederum unser Geschäft hier. Ja, ich bin ein bisschen neidisch.
Habe ich dir schon mal erzählt, wie Giraffen kämpfen? Haben wir schon mal drüber geredet hier, ne?
Das ist doch irgendwie mit den, waren es
Hälsen
die Hinter- oder
gegeneinander.
die Vorderbeine?
Nein, 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 nein. Die
Wie war das?
hauen mit den Hälsen gegeneinander.
Ernsthaft? Doch.
Ja, wollte ich auch den Journalisten erzählen, die Geschichte, fand aber keiner interessant.
Ja.
Ja.
Ja, also beeindruckende Tour, muss ich sagen. Das ist halt auch gut, wenn man ein bisschen Fläche. Du hast flächenmäßig einen der größten Wahlkreise in Deutschland. Kann das sein, wenn ich mir das auf der Karte so angucke?
Ja, also das ist eine Stunde Autobahn und wenn ich Landstraße fahre von Munster bis, also Munster ist ja mein Heimatort, der ist so in einer Ecke des Wahlkreises bis zur anderen Ecke, Sottrum, das sind schon eine Stunde 20 Minuten mit dem Auto über Landstraße. Also das ist, bei dir bist du wahrscheinlich irgendwie mit der Bahn bist du in 5 Minuten durch den Wahlkreis durch oder 10 oder sowas, oder?
Naja, mit der S-Bahn sind es, lass mich durchzählen, Lichtenrade, Schichau-Weg, Pugower-Chaussee, Marienfelde, Attila-Straße, Priesterweg, Südkreuz,
Sind das jetzt
Jochstraße. Acht
Haltestellen oder?
S-Bahn, acht S-Bahn-Stationen von Nord nach Süd. Also, so, Klamroth ist raus für heute, schreibt er. Das ist natürlich verständlich. Der hat ja heute ganz früh morgens schon Filterkaffee-Dings hier, den Podcast da mit Micky Beisenherz zusammen aufgenommen.
Der
Insofern.
wird immer abends aufgenommen.
Ja,
Ja,
echt?
naja.
Jetzt lasst doch die Leute in dem Glauben, dass das wirklich früh morgens aufgenommen wird. So, Zähne putzen, ab ins Bett und
Glaubst du
los
nicht,
geht's.
dass Klamroth vor 11 aufsteht? Der macht was mit Medien.
Ja, das stimmt auch.
Ja. So, also mein Highlight habe ich jetzt schon erzählt. Mein Highlight war meine Pressereise. Was gibt es bei dir an Highlights?
Highlight, naja. Was ist Highlight? Also jetzt, ich muss ich fast schon wieder mit. Natürlich, die EM läuft und Cristiano hat gestern zweimal getroffen. Das ist ja für mich das Highlight. Das ist insofern auch ein kleiner Vorausblick, Lars, auf uns kommt wieder eine kleine fußballerische Spannungsprobe in dieser Woche zu. Ne? Also
Bist du nicht für Deutschland?
ich bin wie seit 20 Jahren bei jedem internationalen Turnier für Portugal. Das hat nichts damit zu tun, dass sie am Samstag gegen Deutschland spielen, sondern es ist einfach immer so.
Dieser junge Mann möchte in Tempelhof Schöneberg zum Bundestagskandidaten gewählt werden, ist aber gegen Deutschland.
Ich weiß nicht, vielleicht ist dir das noch gar nicht klar. Wir sitzen am Samstagabend, während wir dieses Spiel gucken,
Ich
ja in
weiß,
einem
ich weiß, ich
Biergarten
weiß.
in meinem Wahlkreis. Können auch gleich noch sagen, zu welcher Gelegenheit. Und da kann übrigens auch gerne im Rahmen der geltenden Regeln Leute dazukommen. Ist ja alles öffentlich. Ist übrigens ein Ort, an dem wir da Samstag sitzen werden, abends zum Fußball gucken, der ganz nah dran ist am Gasometer. Das ist hier eben schon in den Kommentaren angesprochen worden. Sage ich dann gerne bei der Gelegenheit auch noch was zu. Das ist so die große Landmarke oder eine der Landmarken in meinem Wahlkreis, in Berlin-Schöneberg eben. Ne? So ein alter Gasometer, also so ein zu groß geratener Gastank quasi, wo früher die Haushalte mit versorgt wurden. Und da ist so ein, ja, der ist halt, wenn der voll war, war halt dieses Gerüst bis oben hin zu, weil dieser Tank dann hochgefahren war. Mittlerweile ist der natürlich längst nicht mehr in Betrieb, aber das Ganze ist so ein Industriedenkmal und steht dort weiterhin. Manche kennen sowas vielleicht optisch, das ist total geil. Und im Schatten davon sitzen wir mit sehr vielen jungen Bundestagskandidatinnen und Kandidaten der SPD am Samstag und gucken dieses Fußballspiel. Mal gucken, wer am Ende gute Laune haben wird.
Hast du gestern geguckt?
Also ich
Deutschland?
habe.
Also.
Ja, ich bin ehrlicherweise, ich bin ein bisschen spazieren gegangen während des Deutschlandspiels, habe aber über Smartphone dann halt geguckt, weil ich das einfach mal total genieße, wenn Deutschland spielt, wie unglaublich leer es draußen ist. Ne? Also wenn ich bei mir im Park um die Ecke den Sonnenuntergang, ohne dass ich eine Menschenseele sehe, beobachten kann, ist das schon ganz geil. Aber ich bin halt zu sehr fußballsuchtig, um das dann ohne Fußball zu machen. Also habe ich halt beides mit zusammengegeben. Hab mir ein Bierchen gegriffen und ein bisschen durch den Kiez gelaufen.
Mir hat heute jemand geschrieben, so ist das halt, wenn Mats Hummels in München vor Manuel Neuer steht, dann muss er ihn reinmachen. Das ist natürlich bitter.
Ich habe heute im Morgenmagazin irgendwie gesehen, dass, wie heißt die Frau von Mats Hummels noch gleich?
Kathi Hummels, oder?
Kathi Hummels, genau.
Das die hat auch so ein famous...
Die ist ja so eine krasse Instagram-Influencerin und dass die vorher irgendwie mega die Insta-Stories gemacht hat und große Freude und jetzt geht's los und jetzt muss irgendwie nur noch ihr Mann ein Tor machen und sowas alles. Naja, das hat sie sich, glaube ich, auch anders vorgestellt.
Ja. Jogi Löw hat wahrscheinlich auch gedacht, ey, warum habe ich das nur gemacht? Aber gut, egal. Gut, aber jetzt also nochmal, ich glaube, wir haben wir irgendwann schon mal drüber geredet. Also wenn jetzt Portugal rausfliegen sollte, dann bist du aber schon für Deutschland.
Dann gucke ich mir einfach sehr fußballinteressiert dieses Turnier an.
Mich packt das ja immer erst, also ich bin ja, ich gucke lieber, darf ich das, also ich gucke ja lieber Bundesliga als so Europameisterschaft oder Nationalmannschaft oder Weltmeisterschaft, aber mich, also und ich habe immer so, also ich bin jetzt schon sehr früh eingestiegen, dass ich das erste Spiel geguckt habe und auch andere Spiele jetzt schon irgendwie so, also die lässt man so nebenbei laufen, ich schaffe das nicht, die jetzt irgendwie alle so richtig intensiv zu gucken. Aber ich freue mich einfach, dass da wieder was ist. Also ich freue mich einfach, dass so ein Event jetzt stattfindet. Also das finde ich geil. Also das ist so. Und und also mich casht es dann immer richtig, wenn dann irgendwie, wenn die Vorrunden vorbei sind und so weiter, dann geht es bei mir irgendwie richtig los.
Also. Ja, nee, also für mich ist einfach, das ist ein schöner Anlass, irgendwie die Sommerpause trotzdem mit Fußball zu überbrücken. Für mich, also mir geht es genauso, Vereinsfußball ist mir wichtiger als das. Ich gebe auch offen zu, da bin ich irgendwie einfach Juso und links sozialisiert. Ich kann mit so Nationenwettbewerben, ist natürlich okay, dass es die gibt, aber ich kann mich da jetzt nicht so super für begeistern und mich dann da irgendwie einkleiden oder so. Da habe ich so ein gewisses Grundstörgefühl. Ja. Insofern gucke ich mir das einfach an und bin beeindruckt, wenn gut gespielt wird. Also ich finde jetzt wirklich ohne Jux, ich finde das, was Frankreich gestern gespielt hat, fand ich technisch wahnsinnig stark. Also ich finde das echt, es wird super schwierig sein, dass die nach dem WM-Titel irgendwie nicht auch den EM-Titel gewinnen. Habe aber viele gute Spiele jetzt gesehen. Also ich bin ganz überzeugt von dem Niveau. Ist sehr offensiv, macht Spaß zuzugucken, würde ich sagen.
Und dein Lieblingsspieler ist Ronaldo, ja?
Ach, Lieblingsspieler wäre zu viel gesagt, aber es ist natürlich schon eine Erscheinung und ich bin froh über jedes Jahr, wo man ihm noch beim Fußballspielen zugucken kann, weil ich das schon...
Wie alt ist der jetzt?
Was ist denn jetzt, 35 oder so?
Ja. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass der irgendwie so ein ganz komisches Schlafverhalten noch hat, dass der immer nur 90 Minuten schläft, aber dafür 6-mal am Tag oder sowas, keine Ahnung.
Ja, das ist doch dieses japanische Schlafkonzept, wo man irgendwie sehr strikt alle 2 oder 3 Stunden dann eine halbe Stunde oder Stunde schlafen muss. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen, aber es gibt so ein Konzept auf jeden Fall. Ja.
Na,
also muss man auch, glaube ich, einen Job haben, in dem man sich das erlauben kann. Naja.
Ja.
So, Moment.
Oh, ich sehe gerade eine Eilmeldung, dass Alarm vor dem Italien-Spiel eine Autobombe in der Nähe des Stadions entschärft. Hoffen wir mal, dass da nichts Schlimmeres ist.
Oh, wow.
Ja, aber es vielleicht wissen wir noch nicht. Ist egal. Nee, egal nicht, aber beobachten wir
ja.
Mal, was da ist. So, sorry. Wenn jemand was hat, gerne in die Kommentare reinschreiben.
Ja, so, ansonsten werden wir ermahnt, dass wir schon wieder zu viel Fußball machen. Sorry, das ist so über uns
gekommen. Ja, es ist Europameisterschaft, Gott. Hast du ein Lowlight?
Das ist irgendwie eine relativ...
Weil wir hatten ja letzte Woche eigentlich gefühlt nur Lowlights und ich habe irgendwie gerade...
Das stimmt, haben wir das letzte Woche gesagt, wir machen diese Woche irgendwie, versuchen 2 Highlights oder so zu machen.
Aber ich hab keine Lowlights gerade, so richtig. Also nichts, was mich jetzt... Also ich wüsste gerade nichts, was mich jetzt runtergezogen hat.
Nee. Ich war ein bisschen traurig vorhin, aber vielleicht war es auch schon mal ein Highlight. Ich habe Lars heute schon gesehen und stelle mir die ganze Zeit eine Frage, ist die Fliege mittlerweile... weg. Also ich habe Lars...
Boah, hat man die ganze Zeit gesehen?
Ja, wie sie auf deinem Gesicht saß, wie sie deine Haare runtergelaufen ist, wie sie auf deine Wange gelaufen ist. Wir haben dich ja auf Großbildleinwand gesehen. Wir müssen jetzt kurz auflösen, aber es war
Ich
wirklich
habe.
sehr unterhaltsam.
Genau, ich habe. Also es finden gerade Veranstaltungen der Bundestagsfraktion statt für neue Kandidatinnen und Kandidaten. Und sind 3 Stück. Letzte Woche war ich da, habe vorgetragen, so ein bisschen auch zum Wahlkampf und nächste Woche bin ich auch da und trage vor. Und heute, weil ich im Wahlkreis bin, aber mir das total wichtig ist, habe ich mich auch digital zuschalten lassen, hier aus dem Wohnzimmer in Munster und habe die ganze Zeit so eine Fliege gehabt, die um mich rumkreist. Ich dachte, entweder schlage ich da jetzt nach, aber das sieht wahrscheinlich auch ziemlich bescheuert aus, oder ich ignoriere sie einfach in der Hoffnung, dass das niemand sieht. Aber wenn du jetzt so einsteigst, dann hat man sie anscheinend gesehen. Also sie kreist ja auch wirklich konsequent den ganzen Vortrag, den ich hier erhalten habe, und das war eigentlich zu wenig. Also ich habe irgendwie 20 Minuten geredet oder sowas und jetzt die ganze Zeit im Gesicht. Schön.
So ist es. Es war
Na,
ein authentisches.
du sollst mir aber noch eine andere Frage stellen von Uschi.
Oh, die soll ich auch noch stellen. Lass mich noch ganz kurz, weil Bianca uns gerade noch ein Thema hier reingeworfen hat unten und ich mal wieder gemerkt habe, wie betriebsblind man tatsächlich auch wirkt, wenn man so mal schnell auf Lowlight und Highlight gucken muss. Ne, weil sowas wie jetzt von Bianca und anderen angesprochen, Polizeiskandal in Hessen, das again and again and again wieder rausgekommen ist, dass es rechtsextreme Chatgruppen in der hessischen Polizei gibt, mit noch mehr Leuten als bisher irgendwie schon bekannt war, dass sie involviert sind in sowas und dass pikanterweise auch ein erheblicher Teil von denen, bei denen es jetzt rausgekommen sind, in und um Hanau tätig gewesen sind, was natürlich einfach ein besonderes Geschmäckle hat in Anbetracht dessen, dass vor etwas über einem Jahr eben die Morde in Hanau stattgefunden haben und dass immer wieder generell auch der südhessische Raum, auch Stichwort NSU, ein Ort gewesen ist, an dem Verflechtungen von staatlichen Sicherheitsbehörden und rechtsextremer Szene eine Rolle gespielt haben. Ich bin mittlerweile zu einer Art, ich will nicht sagen Galgenhumor übergegangen, aber es fällt mir schwer, noch richtig überrascht zu sein, wenn die einzelnen Meldungen kommen. Natürlich darf man nicht abstumpfen, aber es ist schon so, dass mir irgendwie objektiv sehr klar ist, dass wir immer nur die Spitze des Eisberges sehen bei dem, was dort rauskommt. Und ich finde dann auch immer albern diese Auseinandersetzung, die danach entstehen, wenn dann irgendwelche Leute kommen und sagen 99,99%, und dann sagt irgendjemand, nein, 99,999% unserer Beamtinnen und Beamten betrifft das nicht. Also diese Glaubereien. Ich würde es mal andersrum betrachten. Was hinterlässt es für ein Gefühl bei Leuten, die auf Schutz von staatlichen Sicherheitsbehörden angewiesen sind? Es gab irgendwo gestern oder vorgestern einen Tweet, der es schön auf den Punkt gebracht hat. An wen sollen sich Verfolgte von rechtsradikaler Gewalt in Hessen wenden künftig? Ja, ist natürlich eine provokative, zugespitzte Frage, weil mir schon logisch klar ist, dass die meisten Beamtinnen und Beamten dort natürlich helfen wollen und helfen würden. Aber das hinterlässt doch Spuren bei Menschen, die irgendwo angefeindet werden und sich die Frage stellen, wenn ich jetzt 110 anrufe, ist mein Problem danach kleiner oder ist mein Problem danach eigentlich größer? Und dass man sich überhaupt mit sowas auseinandersetzen muss, dass es solche Erwägungen geben könnte, das ist, ja, das betrifft vielleicht Leute wie uns jetzt nicht so unmittelbar oder vermeintlich nicht so unmittelbar, aber es betrifft eine ganz große Gruppe von Menschen in unserer Gesellschaft.
Und ich weiß, also ich habe irgendwo gelesen, ich muss aber zugeben, weil ich heute echt den ganzen Tag einen Termin war, habe ich immer so bruchstückhaft gelesen. Aber dass selbst von den Beamten, die damals nach diesem Terroranschlag in Hanau da wirklich vor Ort im Einsatz waren, dass da halt auch viele also diesen Chatgruppen jetzt, heute ist ja wieder was passiert, damit drin waren. Und das stelle ich mir gerade krass vor, wie du auch als Angehöriger von Opfern oder als Opfer, da haben ja viele auch, haben wir auch schon mal drüber geredet, auch mit vielen persönlich schon geredet. Ja, wenn du dir überlegst, die Beamten, die dir vielleicht geholfen haben, die sind am Ende jetzt auch in solchen Chatgruppen drin. Und klar, ich muss auch noch mal sagen, wissen auch viele, ne, ich habe doch persönliche Beziehungen in die Polizei rein und sowas. Und das macht natürlich am Ende immer, ist das vor allem ein krasser Schaden für die vielen Aufrechten, die da sind. So, ne? Und du musst natürlich als Politiker immer die richtige Balance finden zwischen dem auch hart thematisieren, was da ist und das aufklären. Und ich finde sozusagen, wenn jetzt, also es gab schon immer die Hinweise auf diese Chatgruppen bei der hessischen Polizei, das ist ja nicht das erste Mal, dass was passiert. Und da ist die Frage sehr berechtigt, was hat der Innenminister seitdem eigentlich gemacht? Und jetzt kommen wieder diese neuen Nachrichten und man muss immer genau, glaube ich, eine richtige Balance finden. Nur was ich auch mal einmal sagen muss, und das versteht bitte nicht als Wahlkampf, ich finde es nach wie vor krass, und das ist eine der Entscheidungen aus den letzten Monaten, die mich am meisten geschockt haben, dass die Grünen in Hessen mit in der Landesregierung sitzen. Und die Freigabe der NSU-Akten wäre ein so wichtiger Schritt gewesen, um rauszukriegen, welche Verquickung es auch gab zwischen den Behörden, Verfassungsschutz, anderen Behörden und dem, was da passiert ist. Und dass das von den Grünen irgendwie nicht aktiv vorangetrieben ist, ist für mich eine der schlimmsten Entscheidungen, die ich von der Partei auch nicht erwartet hätte. Und das kommt an so einem Tag auch wieder mit hoch, ne? Also ich will das ja einfach auch nochmal ansprechen. Ist kein Wahlkampf, ist jetzt kein Bashing der Grünen, aber man muss einfach thematisieren, dass da etwas passiert ist, was ich 0,0 verstehe als jemand, der sich auch massiv gegen rechts einsetzt, dass man da irgendwie auch weiter den Mantel des Schweigens mit drüber legt und das verhüllt, ja.
Vielleicht, um zu unterstreichen, dass das jetzt auch nicht einfach nur so ein parteipolitisches Ding von uns ist. Ich habe letzte Woche auf einem Podium zusammengesessen mit Christine Lieberknecht, die mal Ministerpräsidentin von der CDU in Thüringen gewesen ist. Und zwar war sie, wenn ich es noch richtig auf dem Schirm habe, Ministerpräsidentin, als der NSU aufgedeckt worden ist oder als das sozusagen groß in die Öffentlichkeit kam. Und sie hat in dieser Runde nochmal berichtet, wie sie sehr oder relativ kurz entschlossen damals entschieden hat, mit ihren Leuten an die Untersuchungsausschüsse im Landtag in Thüringen, aber auch im Bundestag quasi ungeschwärzt die Unterlagen, die zur Verfügung standen, weiterzugeben, weil sie das, ich zitiere sie da jetzt einfach sinngemäß, weil sie meinte, sie hätte das einfach als notwendig und letztlich irgendwie alternativlos erachtet, dass man diese Unterlagen, so wie sie sind, zur Verfügung stellt, weil es ein so überragendes öffentliches Interesse gibt, dass das gut aufgearbeitet werden kann, ne? Und das war ihre Reaktion so ein bisschen auch auf die Frage, wie das sein könne, dass an anderer Stelle nicht derart damit umgegangen wird, ne? Also in Hessen wird ja explizit andersrum argumentiert. Da wird ja quasi gesagt, es trage was zum gesellschaftlichen Frieden bei, wenn man das so nach dem Motto besser gar nicht so genau wisse. So hat das niemand wörtlich gesagt, aber so muss man das ja interpretieren, ne? Also irgendwann entfällt ja, wenn wir alle tot sind, diese Sperrfrist und dann wird das mal jemand lesen können, so wie das jetzt beschlossen ist. Aber so nach dem Motto, das könne man erst Leuten zumuten, die nicht mehr selber in der Zeit gelebt haben, wo das passiert ist. Und das finde ich schon, also wenn man der Mehrheitsgesellschaft glaubt, nicht zumuten zu können, die Wahrheit zu erfahren, wer meint man zu sein, darüber zu entscheiden. So können irgendwie Eltern als Erziehungsberechtigte entscheiden, wie viel sie ihren Kindern zumuten. Aber wir reden hier unter Erwachsenen miteinander, unter souveränen Bürgerinnen und Bürgern. Und natürlich haben die ein Recht darauf, bei so einer einschneidenden Sache die Wahrheit zu erfahren, auch wenn die am Ende beinhalten sollte, dass der Staat sich und seine Strukturen sich hier und dort mitschuldig gemacht hat am Ende. Ja, das muss man wissen, um daraus lernen zu können.
Und hier ist gerade, weil das auch in den Kommentaren angesprochen wird, jetzt kommt bei mir auch noch ein Lowlight, ein kurzes, aber das passt in den Kontext, dass aus meiner Heimatstadt Munster jetzt Soldatinnen und Soldaten, aber ich vermute eher Soldaten, die in Litauen stationiert sind, da jetzt heute ja auch von der Ministerin zurückgeholt wurden, weil sie dort irgendwelche Feiern zu Ehren Hitlers durchgeführt haben, auch es irgendwie krasse Hinweise gibt, dass dort mit einer Soldatin Mobbing stattgefunden hat, bis hin zu, ich glaube, sogar Vergewaltigungsvorwürfen. Und das ist dann auch so eine heftige Geschichte, ne? Also die natürlich auch sofort Konsequenzen haben muss und jetzt sofort irgendwie auch da ermittelt werden muss und dann auch Disziplinarverfahren eingeleitet werden müssen. Also weil das hier gerade auch jemand gefragt hat in den Kommentaren, sowas trifft mich dann halt auch nochmal besonders krass, wenn ich mitkriege, das sind welche aus meiner Heimatstadt. Also ich finde es eh schon erbärmlich und heftig. Und dann merkst du nochmal, das sind welche hier aus meiner Heimatstadt, die hier stationiert sind. Und dazu kommt auch noch, dass ich am Freitag werde ich beim Verabschiedungsappell reden, wo es Versorgungsbataillon ist, nicht Panzergrenadiere, aber wo jetzt wieder Soldaten dahin geschickt werden. Und ich habe heute meinen ganzen Redeentwurf irgendwie in die Tonne getreten und gesagt, nee, also ich muss auch dazu ja was sagen. Also auch hier gilt ja wie bei der Polizei, ne? Die meisten Soldaten, die übergrößte Anteil der Soldatinnen und Soldaten macht einen super Job, ja. Also, aber da gibt es halt einige, die reißen halt aus und da müssen wir uns immer fragen, wie wird sowas auch befördert durch Strukturen, wird sowas befördert, weil es nicht genug Aufsicht gibt? Also wie kommt das dazu, dass sowas dann stattfindet? Und jedem, der als deutscher Soldat oder als deutsche Soldatin ins Ausland geht, muss halt auch wissen, dass sie unter besonderer Beobachtung stehen. Und die repräsentieren halt auch unser, die repräsentieren unser Land, unsere Verfassung, unser Grundgesetz, unsere Werte. Und das ist totales No-Go. Und das muss jetzt auch einfach drastische Konsequenzen haben. Und das ist was, was mich heute den ganzen Tag irgendwie auch runtergezogen hat. Und genau, aber ich jetzt auch noch nicht die Details kenne. Deswegen kann ich da so ein bisschen unkonkret drüber reden und wird aber dann jetzt auch sicherlich die Tage bei mir eine große Rolle spielen. Die Zeitung werden das ja morgen ja auch groß machen und dann mal gucken.
Genau.
Gut, ich weil gerade nach der Rassismusstudie gefragt wird, die kommt, also die ist ja sogar verabredet. Also die Innenminister tagen ja auch. Ich bin mir sicher, dass die Innenminister tagen ja gerade in diesen Stunden sogar. Ich gehe mal davon aus, dass Frankfurt und Hessen da auch beredet wird. Ich bin gespannt, was da rauskommt.
Ja, das ist halt die Erfahrung, die wir manchmal mit dem Koalitionspartner gemacht haben, sich zu einigen, dass man sowas machen will und dass dann der Koalitionspartner sich auch ein paar Monate später noch daran erinnert, was man genau vereinbart hat, war zumindest bei Herrn Seehofer nicht immer ganz so gegeben, aber grundsätzlich sind die Verabredungen eigentlich sehr klar und deutlich dazu. Genau. Und während ich vielleicht schon mal unsere Teams bitten würde, sich auf die K-Frage langsam vorzubereiten, nutze ich die Überleitungspause, um nochmal deutlich daran zu erinnern, dass wir natürlich hier letzte Woche, Staatstrojaner ist unten in den Kommentaren auch nochmal angesprochen worden, zugesagt haben, hier nochmal gesondert Zeit auf dieses Thema zu verwenden. Die Zusage steht weiter. Wir haben heute, Lars und ich, uns auch dazu ausgetauscht und haben auch Leute schon gefragt, ob wir das machen können. Wir holen das sehr zeitnah nach und ist ja letzte Woche schon durchgeklungen, dass die Begeisterung sich mitunter in Grenzen hält. Aber das werden wir inhaltlich nochmal besprechen. Ihr wisst, da ducken wir uns nicht weg, uns hier auch nochmal ein bisschen den Kopf waschen zu lassen. So.
The K-Question.
Und jetzt ist die K-Frage da und ich vergesse nicht nachher noch, müsst ihr bis zum Ende durchhalten, Uschi. Das, was Uschi gefragt hat, das werde ich ganz am Ende noch benennen. Es ist eine sehr wichtige Frage, sie wird euch auch interessieren, aber das spare ich mir auf. So, K-Frage.
Die K-Frage.
Was darf Wahlkampf? Die SPD hat eine Selbstverpflichtung für fairen Wahlkampf abgegeben. Wozu braucht es sowas und wie passt das zu euren Attacken gegen Spahn und die anderen Unionsminister? Eine Frage, die ich diese Woche schon sehr häufig gehört habe oder in den letzten Tagen. Und ich muss mal, Kevin, wenn ich darf, fange ich mal direkt damit an, dass ich von dieser Frage unfassbar genervt bin, weil... Also wer jetzt irgendwie meint, Wahlkampf ist jetzt irgendwie so Samthandschuhe und irgendwie alle müssen jetzt sich gegenseitig loben und irgendwie beste Freunde sein, also das ist totaler Quatsch. Wahlkampf ist immer hart, Wahlkampf spitzt zu, Wahlkampf geht wahrscheinlich auch mal über Grenzen hinaus. So und gleichzeitig sind wir, glaube ich, beide Politiker von einem Typ her, der eher sozusagen immer das Positive nach vorne stellt, das Versöhnliche sucht, das Miteinander sucht. Und also ich rede lieber über die eigenen Stärken und die eigenen Vorhaben und das, was man will, als dass ich irgendwie die anderen diskreditiere. So, ich sage euch ja aber auch in aller Deutlichkeit, wenn es, und deswegen bin ich so genervt von dieser Frage, also jetzt nicht von dieser Frage, aber von der Frage generell, ja, also es ist gut, dass wir es hier besprechen können, aber wenn mich jetzt so ganz viele Journalisten angesprochen haben, gesagt haben, ja, aber wie können Sie denn Ihren Spahn jetzt kritisieren? Sage ich, naja, es gibt zwei Nachrichtenmagazine, nämlich den Spiegel und die Zeit, beides renommierte Blätter, die unabhängig voneinander in Recherchen festgestellt haben, dass es sehr ernsthafte Hinweise darauf gibt, dass das Ministerium von Jens Spahn mit oder ohne sein Wissen Masken, die nicht gut genug für die Allgemeinheit sind, an bedürftige Gruppen rausgeben wollte, Schrägstrich an Pflegeheime rausgegeben hat. So, und das ist doch kein schmutziger Wahlkampf, wenn ich sage, das muss aufgeklärt werden. So, und das ist das, was ich im Spiegel gesagt habe. Ich habe gesagt, das muss aufgeklärt werden. Wenn das stimmt, muss es Konsequenzen haben. Und da ist eine Grenze überschritten. So, und dabei bleibe ich. Und das ist doch kein schmutziger Wahlkampf. So, das, was wir in unserem Agreement oder in dem Abkommen, was wir im Präsidium noch verabschiedet haben, was ich total richtig finde, ist, dass wir uns verpflichten, dass wir nicht mit Daten manipulieren, haben wir hier nicht getan. Dass wir nicht Fake News in die Welt setzen, haben wir nicht getan. Dass wir nicht Aussagen verfälschen, haben wir nicht getan. So, das sind alles Sachen, wo ich sage, nee, da haben wir uns auch an den fairen Wahlkampf gehalten. Aber Wahlkampf bedeutet eben auch, Sachen zuzuspitzen. Und nochmal, aber gerade bei dieser Sache von Jens Spahn bin ich nicht mal der Meinung, dass es irgendwie was mit dem Wahlkampf zu tun hat, sondern dass es gerade vor allem, dass es ja das Handeln in der Bundesregierung betrifft. So, und was ist denn die Alternative, dass die SPD, weil wir Koalitionspartner sind, dass man sagt, okay, das ist ein Minister unserer gemeinsamen Regierung und deswegen kritisieren wir sowas nicht. Also das, Also die Grünen sagen das, die Linken sagen das, die FDP sagt das, die Wohlfahrtsverbände sagen das, die Sozialverbände sagen, dass das aufgeklärt werden muss. Und sorry, es verstößt gegen mein Menschenbild und gegen meine Definition von Anstand, wenn man sagt, wir schweigen dazu. So, also jetzt vielleicht das so, weil das jetzt gerade echt ein Thema war. Und ich würde nie irgendwelche Sachen in die Welt setzen, die nicht stimmen. So, darum geht es in dem Abkommen für einen fairen Wahlkampf. Und da werde ich mich auch dran halten, da habe ich mich zu verpflichtet. Aber wenn die andere Seite missbaut, dann darf man das auch laut und deutlich kritisieren. So, das mal als Einstieg von mir. Ich bin gespannt, ob du es anders siehst.
Ja, ich versuche mal so einen halben Gegenpunkt zu machen, damit wir auch wirklich eine Diskussion hinkriegen. Ne? Weil klar, wir haben das gemeinsam ja in den SPD-Gremien beschlossen und ich stehe zu allem, was wir da beschlossen haben. Mein Eindruck ist, wenn man öffentlich davon spricht, dass man eine Selbstverpflichtung rausgebracht hat als Partei für einen fairen Wahlkampf und so, stellen sich viele was anderes vor, weil sie ein anderes Verständnis von Politik haben. Ne? Also ich höre ganz häufig, jetzt hört doch mal auf, immer nur das Kritische zu suchen. Also wir kennen doch alle diese Aussagen, ich will da gar nicht so drüber lachen, aber ich muss immer ein bisschen schmunzeln, diese Aussagen im Sinne von, setzt euch halt mal alle zusammen an einen Tisch und sucht nach der besten gemeinsamen Lösung und guckt doch mal, wie ihr es zusammen hinbekommt. Ne? Also so ein bisschen so, wie man Kompromissaushandlungen letztlich seit dem Kindergarten gelernt hat. Ne? Da bildet man ja auch nicht Fraktionen in der Kindergartengruppe und macht Wahlkampf gegeneinander, sondern man versucht irgendwie bei der Frage, wo geht der nächste Ausflug hin, zwischen Kino und Schwimmbad einen Kompromiss zu finden am Ende. So. Und natürlich funktioniert das bei einer Bundestagswahl nicht mehr. Du kannst nicht einen Wahlkampf machen auf Grundlage von, wir setzen uns alle bei Anne Will ins Fernsehen und versuchen, dass wir am Ende einen Konsens gefunden haben. Du kannst nicht Koalitionsverhandlungen vor laufender Kamera oder so machen. Und deswegen ist es ein schmaler Grat zwischen dem, was wir meinen mit dem, was wir da beschlossen haben, nämlich, du hast es eben aufgezählt, keine Falschinformationen, niemanden das Wort im Munde umdrehen, natürlich keine sexistischen, rassistischen, sonst wie die Person herabwürdigenden Angriffe, sondern immer auf die politische Position und letztlich auch die Glaubwürdigkeit natürlich der anderen Seite einzugehen. Das ist der legitime Punkt. Aber viele verstehen eben was anderes drunter. Und deswegen weiß ich nicht, ob wir eine Erwartung produzieren, die man gar nicht erfüllen kann am Ende. Ne? Weil viele einfach wollen, auch, komm, bitte keinen Streit. So wie auf der Familienfeier. Oma, Opa, jetzt mal Ruhe eine Runde. Streiten könnt ihr zu Hause. Wir wollen doch jetzt alle einen schönen Abend miteinander haben. So kommt mir manchmal so der Wunsch in einem Wahlkampf vor. Und ich bin unsicher, wie guten Mittelweg man hinkriegt. Also wie kriegt man guten demokratischen Streit in der Sache hin, ohne dass alle angekotzt sind am Ende von dem Stil, in dem es passiert.
Hast du denn das Gefühl jetzt mal auch, dass man, also kann man es allen recht machen in so einem Wahlkampf? Also ich habe ja auch, wenn man jetzt nur über sich und das Programm reden würde, dann würden ja welche kommen und sagen, ja, die machen gar keinen Kampf. Also ist ja nur Werben für sich. Ne? Und deswegen ist es schon immer eine Frage von Balance. Aber lass uns ein paar andere Sachen mal durchgehen. Also Hans-Georg Maaßen und das zu kritisieren, was da passiert. Ne? Ich meine, also ey, für mich war auch wie so ein, jetzt fällt mir doch noch ein Lowlight ein, dass sie diesen Kemmerich da in Thüringen wieder zum FDP-Landesvorsitzenden gewählt haben. Ja, das ist ja so, ich finde ja so, jemand gehört in die Wüste gejagt, darf man nicht sagen, das ist wahrscheinlich wieder zu hart, aber ich überlege mal, was der da angerichtet hat und jetzt wird er einfach mal wieder gewählt. Oder auch die Frage dieser Korruptionsaffären da in der Union. Ne? So, und ich habe jetzt irgendwo wieder gelesen, dass die jetzt wieder so eine Spende gekriegt haben von 500.000 Euro, glaube ich, irgendwie aus der Bau- oder aus der Immobilienwirtschaft bei der Union. Und gleichzeitig schießen sie halt eine verabredete Lösung, dass wir die CO2-Kosten 50-50 zwischen Mieter und Vermieter aufteilen, schießen sie kaputt. So, und kriegen aber, glaube ich, eine 500.000 Euro Spende aus der Immobilienwirtschaft. Ist alles rechtlich in Ordnung, ja? Ist rechtlich einwandfrei. Ja, einwandfrei nicht. Rechtlich ist es in Ordnung, aber es ist, in meinen Augen ist es absolut skandalisierbar und muss auch öffentlich diskutiert und angesprochen werden. So, ist das Schmutz oder nicht? Ich würde sagen, nein. Also das ist so, aber klar, es ist immer ein Spagat. Und ich merke ja auch, dass, was ist ja vorhin auch in der Veranstaltung, darf man ja hier sagen, mit den neuen Bundestagskandidatinnen und Kandidaten, der eine sagt, ihr seid da zu hart Und der nächste sagt, ne, das hätte ja noch viel härter sein müssen. Und ich glaube, wovon man sich halt verabschieden muss in Wahlkämpfen ist, dass man versucht, es allen recht zu machen. Und das, also ich glaube, also für mich ist so ganz wichtig so ein innerer Kompass. Also, dass ich jetzt auch sage, ich gucke da drauf und kann ich mit meinen Wertvorstellungen und mit dem, wie ich innerlich eine Haltung habe, kann ich damit halt vertreten, dass ich da jetzt auf so eine Sache reagiere oder nicht. So.
Ich glaube
Ich
auch
habe
der
also zum
echt.
Beispiel, ich finde übrigens ein gutes Beispiel, wo jemand völlig überzogen hat und ich bin ihm jetzt auch dankbar, dass er das korrigiert hat, aber dafür war auch viel Druck notwendig, war Paul Ziemiak mit Caroline Emke. Ja, du hast gemerkt, die haben diesen Grünen-Parteitag gesucht. Die Union wollte unbedingt irgendwas finden, wo man den Grünen eine reinbürgen kann. Und dann haben sie halt eine Intellektuelle genommen, die dann Grußwort gehalten hat, von der man weiß, dass die garantiert ganz weit wegsteht von irgendwelchen Vorwürfen zum Thema Antisemitismus. Und dann so einen völlig konstruierten Vorwurf mit einem Satz, den sie gesagt hat, den man sicherlich unterschiedlich lesen konnte und so weiter und so fort. Aber trotzdem sozusagen sehr klar, dass da irgendwie, dass sie da nicht irgendwie Antisemitismus verbreiten wollte oder irgendwas relativieren wollte. Und also da war zum Beispiel eine völlige Überziehung im Wahlkampf. Aber da war der Druck dann auch so groß, dass er sich ja jetzt auch entschuldigt hat und das zurückgenommen hat. Was ich dann auch wieder.
Naja, ich weiß nicht. Also ich habe den Tweet auf Twitter gesehen und vor allem habe ich sehr viele gesehen, die ihn geteilt haben und gesagt haben: Mensch, so muss man das machen, das ist respektabel, da erkennt jemand einen Fehler und entschuldigt sich öffentlich. Jetzt ist Pauls Reaktion definitiv besser gewesen als die von vielen anderen, ne? Also erstmal hat er sich mit Kritik, die es an seinem Vorwurf gab, auseinandergesetzt. Er oder Caroline Emke oder beide haben entschieden, das Gespräch zu suchen. Sie haben telefoniert und er hat sogar das Ergebnis mitgeteilt, nämlich dass er das danach jetzt anders bewerten würde und dass es gut ist, miteinander zu sprechen. Was ich mir, vielleicht bin ich da altmodisch, was ich mir dann schon gewünscht hätte, wäre ein Tweet, in dem einfach der simple Satz drin steht: Ich entschuldige mich bei Caroline Emke, weil er hat ihre Glaubwürdigkeit und ihren guten Leumund irgendwie, den sie hat, in Frage gestellt, und zwar öffentlich, ohne sie vorher zu konfrontieren, persönlich oder so. Und dann finde ich, gehört es sich einfach so ein bisschen wie mit einer Richtigstellung in einem Medium, die abgedruckt werden muss oder so, dass man auf der gleichen Ebene eben auch die Entschuldigung vornimmt und sagt, okay, da habe ich mich verrannt, das passt so einfach nicht. Aber okay, es ist zumindest schon mal auf einem halben Weg irgendwie dahin gewesen, wie Diskurs aussehen kann. Ich würde für mich so ein bisschen zu dem Schluss kommen, ich glaube, die beste Ehrenerklärung oder wie auch immer man das nennen will, ist, dass man irgendwie auch selber einfach am Ende in den Spiegel gucken und sagen kann, ich bin mit mir im Reinen, mit dem, was ich der politischen Konkurrenz so vor den Latz geknallt habe. Und ich wäre vor allem, das ist übrigens sehr wichtig in der Politik, ich würde das auch vor anderem Publikum und bei anderer Gelegenheit könnte ich das wortgleich vortragen, ohne mich schämen zu müssen oder zu wissen, dass ich der Lüge überführt werde am Ende. Weil ich glaube, wir kennen alle so eine Leute in der Politik, die sich immer sehr genau angucken, vor welchem Publikum sitze ich heute und dann je nach Publikum entscheiden, welche Geschichte sie erzählen. So, und sowas nervt mich. Also ich saß letzte Woche bei Haus und Grund, das ist der große Verband in Deutschland, in dem die Kleinen und Kleinsteigentümerinnen und Eigentümer von Wohnungen und so organisiert sind. Das ist ja nun mal mein Themenbereich im SPD-Parteivorstand. Natürlich gehe ich dahin, so wie ich zum Mieterbund und allen anderen in dem Bereich gehe, weil die haben Recht darauf, von der SPD zu erfahren, was unsere Position ist. So. Und natürlich kriegen die von mir auch dann eine ehrliche Antwort, wenn ich weiß, dass das einer Mehrheit der Mitglieder von Haus und Grund jetzt nicht so gut schmeckt. Also zum Beispiel sage ich denen klar, ja, die SPD will, dass ihr als Eigentümer maßgeblich den CO2-Preis in Zukunft bezahlt, weil ihr habt in der Hand, ob die alte Ölheizung oder die Gasheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt wird. So, lasst uns gern über die Förderprogramme reden und wie hoch die sein müssen, aber ich halte das für gerecht und so argumentiere ich denen es auch durch. Und dann ärgere ich mich, wenn da ein Kollege von den Grünen aus dem Bundestag, Chris Kühn, den ich grundsätzlich ganz okay finde, sich da reinsetzt und in dieser Runde sagt, angesprochen auf den Mietendeckel und ob die Grünen nun für einen Mietendeckel sind oder nicht, nein, und es sei auch, also man würde Fake News verbreiten, wenn man behaupten würde, die Grünen hätten in ihrem Wahlprogramm einen Mietendeckel stehen. Seine eigene Spitzenkandidatin hier in Berlin, die gerne regierende Bürgermeisterin will, hat 3 Tage vorher in der Presse groß verkündet: Hurra, ich habe es geschafft, meine Partei wird jetzt einen Mietendeckel in ihr Programm schreiben. Dann muss man den eigenen Leuten auch eine klare Ansage machen und sagen: Liebe Bettina Jarasch, bei aller Freundschaft, du verbreitest hier Quatschaussagen. Es stimmt einfach nicht, dass das so ist. Und das ärgert mich, zu den Grundeigentümern gehen und sagen, nein, nein, keine Sorge, mit meiner Partei gibt es keinen Mietendeckel. Aber in Berlin, wo man weiß, dass der Mietendeckel viel Zustimmung hat, die Spitzenkandidatin rumlaufen und erzählen lassen, ja, ja, die Grünen wollen auf Bundesebene einen Mietendeckel einführen. Sowas nervt mich einfach, weil das irgendwie Fishing for Compliments ist und keine Haltung am Ende zum Ausdruck bringt. Und ich könnte mit sowas abends schlecht einschlafen, wenn ich das so machen würde.
Naja, und man weiß, es fliegt einem irgendwann um die Ohren. Also ich meine, das kommt ja dazu. Also es fliegt einem irgendwann um die Ohren. Und das, ich glaube, das kannst du auch nur bis zu einer bestimmten politischen Ebene machen. Also du hast ja dann irgendwie Ebenen, wo du immer begleitet bist, wo immer Presse dabei ist, immer Öffentlichkeit dabei ist. Und ach, weißt du, ich habe auch gemerkt, so bei Veranstaltungen, und ich gehe ja nun auch viel irgendwie, also ich gehe jetzt auch viel dahin, wo Leute sind, wo ich weiß, die wählen uns garantiert nicht. Also ich habe jetzt neulich erst bei so einem Unternehmernetzwerk irgendwie vorgetragen und so weiter. Und aber da sage ich das auch, ne? Ich weiß, hier sind viele, die keine SPD wählen, so, und oder die Mehrheit oder vielleicht sogar alle oder sowas. Und das erleichtert aber sogar den Dialog. Also das, so eine Feststellung am Anfang erleichtert den Dialog. Aber und ich glaube, dass also was ich aber immer machen würde, ist auch mit deren Kritik anhören, weil ich das finde, das gehört ja zur Demokratie mit dazu, dass du auch lernst zu begreifen, wie die anderen ticken und so. Aber Leuten nach dem Mund reden, fliegt dir immer um die Ohren. Also ich glaube, bin ich fest von überzeugt. Also dass ich könnte mir das nicht leisten, du kannst dir das nicht leisten. Diesen Grünen, den kenne ich nicht. Aber ich weiß nicht, auf welcher Höhe der unterwegs ist, ob das nicht auch irgendwann um die Ohren fliegt. Und spätestens, falls die Grünen irgendwie mitregieren, kannst du dich ja nicht mehr rausreden, ne?
Ja, das ist, glaube ich, das, was die ja jetzt seit einigen Monaten merken, ne? Also die waren jetzt so lange in der Opposition, da sammelst du natürlich eine Menge an Versprechungen und Ideen an, die du gesammelt hast. Und je näher eine mögliche Regierungsbeteiligung kommt, desto mehr treten jetzt dort auch einige auf die Bremse und sagen, oh, der Tag naht, an dem wir vielleicht einen Realitätscheck machen müssen oder wo auch Widersprüche aufgelöst werden müssen, ja, weil am Ende wird nicht alles gehen. Und seitdem werden einige da sehr defensiv in ihren Aussagen und weisen dann irgendwie hin, Politik ist die Kunst des Möglichen. Ja, stimmt wahrscheinlich am Ende, aber sind jetzt eher Töne, die man die letzten Jahre nicht so häufig aus der Ecke gehört hat.
Ich würde das übrigens spannend finden, weil wir noch so 10 Minuten haben, wenn ihr uns auch mal in die Kommentare schreibt, wie ihr das seht mit dem Wahlkampf. Also Attacke, fair, wobei fair und Attacke sich ja gar nicht ausschließt. Aber was so eure Erwartungen sind, ich meine, wir sind jetzt, wann ist die Wahl in 102 Tagen? Also wird jetzt sicherlich mehr werden die nächsten Tage auch in Auseinandersetzungen. Lass uns nochmal über ein Thema nochmal reden. Das hat, also wie, da interessiert mich echt, wie du darauf blickst, nämlich diese Frage Lebenslauf Annalena Baerbock. Also als ich das erste Mal gehört habe, habe ich meinen Leuten gesagt, ich gehe da nicht drauf, ich kritisiere das nicht, weil ich finde das albern. So, und jetzt kommt aber der Punkt, den ich den Grünen echt vorwerfe, ist, dass die schlecht mit diesem Lebenslauf umgegangen sind. Und jetzt mal gar nicht, wie sie es am Anfang gemacht haben und dass dann Fehler entdeckt wurde, so, sondern dass das Management dieses Fehlers dazu geführt hat, dass das Loch, in dem sie saßen, das haben sie immer tiefer gebuddelt. Also das ist so, ne? Es gibt, also das finde ich sozusagen, die sind nicht professionell damit umgegangen. Und das hat mich dann erschrocken, wie unprofessionell die Kampagne darauf reagiert. Und der eine sagt dann so, der andere sagt anders, dann kommt irgendwie, stellt euch nicht so an, dann kommt, ja, sorry, ich habe einen Fehler gemacht und so. Und da ist keine Linie gefunden worden. Und das hat mir gezeigt, wie unprofessionell sie sind. Und das Zweite ist natürlich aber schon, also je länger diese Debatte dann lief, ich mich gefragt habe, warum macht man das? Also warum schreibt man da Sachen in den Lebenslauf rein, die nicht stimmen? Und ich habe mich dann irgendwann mal dazu hinreißen lassen, ein Zitat zu geben, dass ich gesagt habe, naja, wer ins Kanzleramt will, der sollte schon professionell genug sein, seinen Lebenslauf zu schreiben. So, ich habe da auch vieles gesehen, was ich echt dann Überreaktion fand. Und dann gab es aber die andere Debatte natürlich auch, dass es dann heißt, ja, aber das ist eine Frau und da reagieren jetzt alle viel, viel härter, weil es eine Frau ist. Bei einem Mann wäre das ganz anders und so. Und da habe ich dann so zurückgedacht, auch an die letzten Wahlkämpfe bei uns, ne? Also Martin Schulz, wie hart auf den teilweise draufgegangen wurde, auch wegen, ob der schick essen geht oder sowas. Oder damals auch bei Per Steinbrück, ob der für diese Vortragsreisen, ob der da seine Netzcard des Deutschen Bundestages nutzt oder ob der einen Wein trinkt, der so und so teuer ist. Also weswegen ich die These zum Beispiel nicht teile, dass es jetzt bei einer Frau irgendwie härter ist oder sowas. Aber ich gebe zu, am Anfang habe ich wirklich gedacht, das ist jetzt hier kein Riesenthema, weil da sind irgendwie so drei Fehler im Lebenslauf, den korrigierst du die halt und dann ist es auch gut und die Debatte ist halt echt größer geworden. Und da frage ich mich ja immer so, was ist da jetzt eigentlich so der richtige Umgang mit so einer Situation? Und da habe ich auch mitgekriegt, das hat viele Leute echt genervt, ne? Dass man jetzt irgendwie so gefühlt 2 Wochen über den Lebenslauf von Annalena Baerbock gesprochen hat. Wie siehst denn du das?
Also, es ist vollkommen klar, gegen alle unsachlichen Angriffe ist jeder Demokrat und jede Demokratin zu verteidigen. Und das gilt für Annalena Baerbock wie für alle anderen auch. Also alle sexistischen Angriffe, die wir auch erlebt haben in den letzten Tagen, sind indiskutabel, ne? Und das müssen wir jetzt hier auch nicht im Einzelfall auseinandernehmen. Ich glaube, alle, die uns auch zugucken, haben dann ein sehr feines Gespür für diese ganzen Kommentierungen hier, haha, grün hinter den Ohren und so und irgendwie Augen auf, nicht noch eine Frau im Kanzleramt und so. Come on, das ist einfach voll am Thema vorbei. Das ist ja auch keine Kritik an ihrem Lebenslauf oder an dem Handwerklichen, wie die Grünzentrale oder ihr Büro das gemacht haben, sondern das ist das, was die Leute immer rauskübeln und dagegen gilt es irgendwie, sich sehr klar zu wehren. So, ich würde auch sagen, da will jemand eines der wichtigsten politischen Ämter im Lande übernehmen. Da ist es, ich bin jetzt sonst nicht so für Kopfnoten und Sekundärtugenden und so ein Kram, aber natürlich kann man daraus Rückschlüsse ziehen und sagen, wenn es irgendwie schon am Anfang in der Kampagne und wir sind echt noch, also wir sind noch weit von der heißen Wahlkampfphase entfernt, wo noch ein ganz anderes Tempo und ein ganz anderer Druck entstehen, wenn es da schon so hakelt, okay, würde ich jetzt noch nicht kein abschließendes Urteil fällen, aber es ist kein guter Start und das merken die ja im Moment jetzt auch in den Umfragen, da haben Leute ein feines Gespür für, das lässt einfach ein paar Rückschlüsse zu. Und ich habe mich halt vor allem gefragt, was sagt es über Sie, aber auch über uns als Gesellschaft aus, dass es anscheinend Leute als notwendig erachten, sich so hochtrabende Sachen in ihre Lebensläufe reinzuschreiben. Also ich glaube, das muss wirklich jeder und jede von uns allen auch mal für sich beantworten. Lassen wir uns blenden davon? Finden wir Politikerinnen und Politiker geiler, wenn die einen Doktortitel auf ihrem Plakat draufstehen haben, wenn in deren Lebenslauf drinsteht, dass sie in 25 Vereinen und Beiräten und Fördergremien Mitglied sind? Darf da keine Lücke irgendwo drin sein? Muss man in einem halben Jahr, wo man einfach sich einen lauen Lenz gemacht und mit Pseudo-Erasmus um die Welt gereist ist, muss man da noch reinschreiben, dass man irgendwie ein Au-pair-Jahr gemacht hat, weil man mal, um das Taschengeld aufzubessern, dreimal auf die Kinder vom Nachbarn in der Zeit aufgepasst hat? Das sind, glaube ich, so Fragen, die müssen wir uns, also sie muss die jetzt aus ihrer Rolle als Kandidatin beantworten. Davon kann sie jetzt niemand befreien. Das ist legitim, das zu diskutieren. Aber ich finde wirklich den Punkt interessant. Das wird sie ja, das hat sie ja da reingeschrieben aus einer anscheinend aus einem Glauben heraus, dass das irgendwie Eindruck macht oder dass man das bräuchte. Und ich würde für mich dem widersprechen. Ich brauche das nicht, bewerte Leute nicht danach. Aber vielleicht ist das ihre Erfahrung, die sie gemacht hat. Und klar, ich kenne solche Situationen auch, dass eben dann auf diese ganzen Zertifikate und so geguckt wird. Ne? Wir wissen das alle in Bewerbungsunterlagen in Deutschland, was man nicht alles dranhängt. Und ich habe einen Hundeführerschein und ich habe ein Streitschlichterseminar vor 23 Jahren mal gemacht und so weiter und so fort. Hauptsache, man kann noch ein DIN A4-Blatt irgendwie mit reinheften. Finde das interessant, einfach so als Psychoanalyse einer Gesellschaft, was das über uns aussagt.
Ja, ist auch ein spannender Punkt und keine Ahnung. Also aber die Debatte ist echt, also das ist eine Debatte, die wird, glaube ich, noch lange nachhalten. Ich bin gespannt, wie viele Leute ihre Lebensläufe jetzt mal angeguckt haben. Also so, ob da alles irgendwie stimmt oder sowas, keine Ahnung. Aber ist es irgendwie. Ich
Ja.
habe, naja, egal. Aber also die K-Frage nochmal zum Wahlkampf, wie passt das zusammen? Ich glaube, da haben wir jetzt sehr viel drüber geredet. Dieses Fairness-Abkommen, das man übrigens, ich glaube, das steht auch auf SPD.de, da geht es natürlich ganz viel um Online-Wahlkampf und diese ganzen Sachen. Und nochmal, das ist für uns völlig klar. Sowas wie Cambridge Analytica, Fake News, sowas wird es von uns nicht geben. Das auf gar keinen Fall. Aber Wahlkampf ist schon Zeit der Auseinandersetzung auch, ja. Und wenn da jemand Fehler macht, dann wird das auch teilweise nicht mehr nur vom politischen Gegner, auch von den Medien wird das hochgetrieben und wird dann auch irgendwie deutlich gemacht und wird groß gemacht. Aber im Kern geht es um die Frage, wer führt die nächsten 4 Jahre das Land? So, und da werden schon alle sehr abgecheckt, die da jetzt unterwegs sind. Und ich glaube, ein bisschen
Ja.
muss das auch mit sein. Und wir sind ja auch echt, also wir sind ja auch weit weg von diesen ganzen Sachen in den USA. So, das finde ich auch immer unanständig. Also der Trump und so, der ist für mich der absolute Tiefpunkt auch von Wahlkämpfen gewesen. Da sind wir Gott sei Dank von weg. Also.
Ja, wir müssen es jetzt auch nicht drauf ankommen lassen, aber wir sind wirklich sehr, sehr weit davon weg. Lass mich bitte noch ganz kurz auf eine Kritik eingehen, die eben in den Kommentaren kam. Die will ich gerne direkt offensiv aufgreifen, weil nämlich drin stand, ihr arbeitet euch hier in der letzten Zeit relativ viel an den Grünen ab und zum Beispiel gar nicht so viel an FDP oder an Linken. Ja, also das stimmt. Das hat einerseits, glaube ich, damit zu tun, dass die Grünen natürlich einfach einer der auch prozentemäßig sehr starken Mitbewerber jetzt sind im Moment. Das gilt für die FDP nur so halb und für die Linken ehrlicherweise im Moment irgendwie so gar nicht. Das ist nur der eine Punkt. Aber klar, ich würde sogar zustimmen. Ich finde zum Beispiel, dass wir uns mit der FDP ein bisschen zu wenig beschäftigen, weil ich finde, dass die ganz schön, also Respekt, handwerklich machen sie das sehr gut, aber dass die ganz schön elegant sich durchschlängeln irgendwie durch die politische Landschaft im Moment und so ein Pseudo-Wohlfühlangebot machen. Und ich war sehr belustigt und überrascht, als ich über meinen Google Alert mitgekriegt habe, dass am Wochenende der Spitzenkandidat der FDP in Nordrhein-Westfalen für die nächste Landtagswahl ist, der Vizeministerpräsident Herr Stamp, nominiert worden ist. Und wie das so ist, dann hält man da auf dem Parteitag eine Rede und erzählt den Leuten, was will man mit dem Land machen. Naja, und weil die Leute nicht so gerne eine halbe Stunde zuhören, was man mit dem Land machen will, weil es für viele doch eher dröge ist, haut man so ein paar Karnevalsgags noch zwischendurch raus. Und was macht man in der FDP, wenn man ein paar Lacher haben will? Man redet über den Kühnert, diesen Kommunisten von der SPD. So, und das hat er da also nun auch gemacht. Und hat irgendwie der Öffentlichkeit erklärt, das Ziel der FDP in Nordrhein-Westfalen sei, Arbeiterinnen und Arbeiter, die lange SPD gewählt haben, von sich zu überzeugen. Man will die FDP da als Arbeiterpartei aufstellen. Und er begründete das mit den Worten, denn diese Arbeiter wollen sich ja schließlich nicht von einem Studienabbrecher wie Kevin Kühnert erklären lassen, wie ihr Leben und ihre Arbeit auszusehen habe. Und das ist halt, das ist, glaube ich, genau das, ist jetzt gefährliches Eis, weil es mich sozusagen persönlich betrifft. Ja, ich habe mich gar nicht so getroffen gefühlt. Ich fand es eher belustigend, aber es stimmt A in der Sache natürlich nicht, weil ich überhaupt gar nicht, ich will kein genormtes Leben. Ich erkläre auch niemandem, wie er zu leben, geschweige denn zu arbeiten hat. Aber ich finde es auch, es lässt tief blicken, wenn ein Liberaler, dessen politisches Programm und das seiner Partei darin besteht, zu sagen, macht doch euren Weg alleine. Ja, lasst euch doch eben nicht von anderen Leuten das Leben und den Lebenslauf normen und sagen, wie das richtig zu sein hat, sondern entscheidet es selbst, seid eures eigenen Glückes Schmied und was sie nicht für tolle Begriffe dann dafür verwenden, dass der es dann einem zum Vorwurf macht, zu sagen, oder er hat sein Studium nicht abgeschlossen. Ja, so ein ständisches Gehabe, was man vielleicht sonst eher bei der CDU erwartet hätte oder so. Das soll dann irgendwie liberal sein, ne? So von oben herabzugucken auf andere, weil die einen Abschluss nicht haben, den man selber vielleicht gemacht hat. Und das soll dann Arbeiterpartei sein. Da hat jemand im Geschichtsunterricht ziemlich falsch aufgepasst, was irgendwie Arbeiterinnen und Arbeiterpartei historisch bedeutete, ja, und wodurch sich das irgendwie ausgezeichnet hat. Das fand ich einfach eine interessante Beobachtung und lässt irgendwie tief blicken, dass dieses Laissez-faire und jeder nach seiner Fasson und irgendwie Hauptsache, du schaffst was im Leben und so, dass das manchmal schon sehr vorgeschoben ist und so ein bisschen aus so einem Sprüchekalender kommt und am Ende dann aber doch sehr hart Assessment Center bei der FDP da durchgezogen wird.
Auf der anderen Seite ist es auch ein schönes Gefühl, wenn man weiß, man spielt da auf so einem FDP-Landesparteitag eine wichtige Rolle. Also das ist doch auch was Schönes eigentlich, oder?
Vielleicht habe ich den ein bisschen das Wochenende kaputt gemacht. Ja, das
Aber ich
kann
habe,
natürlich.
also man wird die FDP ja daran messen, wie es denn nachher im Wahlprogramm ausschaut. Das ist leider jetzt immer noch nicht da, glaube ich. Die brauchen 2 Wochen, um das auf ihre Seite zu stellen. Aber ich erinnere mich an den letzten Wahlkampf. Da hatten sie ja drinstehen, dass für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Nachts- und Feiertagszuschläge abgeschafft werden sollen. Das ist dann sozusagen jenseits der Rhetorik, ist das das Programm für die arbeitende Mitte. Und da können wir dann gerne drüber diskutieren, in der Sache.
Genau. So,
So.
Lars, jetzt, ich löse jetzt noch fix Uschi erstmal auf.
Wer ist das denn eigentlich? Kannst du mir das noch ganz gut sagen?
Uschi ist, ich will ja jetzt hier, es kam gerade die Frage nach, sind wir für Klarnamen sozialen Medien? Nein, bin ich nicht. Und deswegen werde ich jetzt auch den Klarnamen von Uschi nicht offenlegen, nur so viel.
Aber beschreiben kannst du die Person ja. Ist das ein Mann oder eine
Genau.
Frau?
Uschi ist ein Typ und Uschi kenne ich von den Jusos und Uschi ist sozusagen Spitzname, der sich aus seinem Nachnamen ableitet. Und Uschi schrieb mir vorhin Folgendes, ich habe es hier nebenbei aufgemacht und lese es fix vor. Moin Kevin, jetzt mal ganz dumpf, aber wir haben hier gerade eine Diskussion über Lars Klingbeil, ob der das mit den 100 Kilo Bankdrücken schon geschafft hat. Die Älteren werden sich erinnern, es gab mal ein Porträt über Lars im Spiegel, über dein Fitnessprogramm, was du durchziehst. Und darüber haben jetzt Leute geredet und ob du da nur 100 Kilo gedrückt hast oder nicht. Ein Kollege, schreibt Uschi, macht seinen Parteieintritt davon abhängig. So, und jetzt musst du beantworten. Lars,
ist es... Die Frage ist, wenn ich jetzt sage, ich habe es geschafft, tritt er denn ein oder nicht? Also...
So also, habe ich das verstanden.
Ja. Also Punkt, also ja, ich habe das geschafft. Also das war ein Spiegelporträt, das war für mich so ein Porträt und ich mache CrossFit, da gehört das Bankdrücken mit dazu. Und habe das genau einmal geschafft. Genau einmal. Das war aber mein Ehrgeiz, das ist irgendwie am 23. Dezember. Ich wollte das in diesem Jahr machen. Ich habe mit Carsten Schneider, liebe Grüße, Kollege aus dem Deutschen Bundestag, gewettet, der macht auch CrossFit und Carsten Bier, obwohl ich gar kein Bier trinke. Und der Ehrgeiz war einfach, glaube ich, weniger wegen des Kastenbieres, sondern wegen dieser Spiegelgeschichte, einmal die 100 Kilo zu schaffen. Und ich habe es geschafft. Und danach nie wieder. Ich muss aber sagen, weil ich danach ja doch ein bisschen Gewicht abgenommen habe und dann war das irgendwie schwer, wieder die 100 Kilo. Ich taste mich aber gerade wieder ran. Also irgendwann schaffe ich das wieder. Wahrscheinlich aber nicht im Wahlkampf. Danach dann, wenn ich viel Zeit habe.
Faszinierend. Gut, wir werden es an Uschi weitergeben. Und
genau, und dann tritt er ein jetzt und dann machen wir was zusammen. Genau. Also 100 Kilo nochmal hier so auf der Bank liegen und hochdrücken, ne? Ja, genau. Ja, wahrscheinlich tritt er jetzt nicht ein, weil ich die 100 Kilo geschafft habe und wir haben es hier verbockt. So, und jetzt habe ich aber noch eine Frage. Wer ist Ulrike Herrmann? Die ganze Zeit wird hier in den Kommentaren gefragt, ist das die mit Olaf Scholz da bei Lanz war?
Genau, Ulrike Herrmann, Journalistin.
Weil dann war ich nämlich, mit der war ich auch bei Lanz vor 4 Wochen dann.
Genau, richtig, das genau, ich war jetzt zweimal bei Lanz, langjährige...
Die Pressesprecherin der Grünen, die bei der Taz arbeitet.
Langjährige, genau, Taz-Journalistin, hat Bücher geschrieben über Vermögensfragen, durchaus auch sehr kluge Bücher, also habe ich mit Gewinn und gerne gelesen. Aber jetzt hat sie zweimal ziemlich einen Quatsch bei Lanz erzählt, einmal bei dir und jetzt gestern bei Olaf nochmal, da habe ich mich tatsächlich auch geärgert und das wollte ich vorhin noch sagen beim Thema Fairness im Wahlkampf, das betrifft nämlich, finde ich, nicht nur Parteien, sondern auch Journalistinnen und Journalisten und andere, die es besser wissen müssten, sollten nicht, obwohl sie es besser wissen, Blödsinn erzählen, um eine steile These in eine Sendung zu hauen. Also Ulrike Herrmann hat jetzt zweimal bei Lanz zum Beispiel behauptet, das Wahlprogramm der SPD sei von den Grünen abgeschrieben, was einfach, und das weiß sie, schon deshalb nicht stimmen kann, weil wir die erste Partei waren, die ein Parteiprogramm rausgebracht hat. Wir kannten das der Grünen noch gar nicht, als wir unseres Anfang März veröffentlicht haben. Wir konnten nicht abgeschrieben haben. Es ist überhaupt nicht logisch. Wenn sie findet, wir sind zu grün oder was auch immer sie meint, soll sie darüber reden, aber soll nicht behaupten, wir hätten das Programm abgeschrieben. Es ist einfach an den Haaren herbeigezogen. Und sowas begegnet mir im Moment häufiger. Ich saß auch vor 2 Wochen bei Maybrit Illner mit Melanie Amann vom Spiegel, die ich grundsätzlich auch sehr schätze für die Arbeit, die sie da macht. Und dann habe ich in der Sendung über Mindestlohn geredet. Das war vor der Sachsen-Anhalt-Wahl, weil das da einfach so viele Leute betrifft. Und dann rief sie mir irgendwie rüber, naja, aber Sie stellen doch den Arbeitsminister. Ja? Und sie weiß ganz genau, dass ein Minister in Deutschland nicht einfach zum Beispiel den Mindestlohn erhöhen kann oder so, sondern der Gesetzgeber ist ein Parlament und da braucht man Mehrheiten und da kann sich Hubertus Heil auf den Kopf stellen, da kann er nicht einfach den Mindestlohn erhöhen. Und sowas ärgert mich, wenn Leute, die eigentlich sehr gut informiert sind und den ganzen Scheiß verstehen, dann sowas raushauen, damit es mal ein bisschen abgeht in so einer Talkshow. So, das war mein Ärger dazu.
Ja, dann ich habe die Landsendung nur bruchstückhaft gesehen und habe gedacht, ach, die kenne ich doch, mit der war ich nicht da. Und das hat mich, also du musst ja viel aushalten, du musst doch viel wegstecken, du bist auch häufig, bist du derjenige, der sagt, komm, ich lasse jetzt mal 5 gerade sein. Aber das hat mich ja damals in dieser Landsendung auch so wahnsinnig aufgeregt, dass die sagt, ja, ihr habt ja gar keine konkreten Zahlen, so, dann kannst du dir Zahlen runterbeten, dann sagt sie, erst über den Grünen abgeschrieben. Dann sagst du, nein, wir hatten es schon eher. Und jetzt mal ganz ehrlich, also selbst wenn die Grünen am gleichen Tag das Programm vorgelegt hätten wie wir. 12 Euro Mindestlohn und Mindestlohn insgesamt ist nun echt das Thema der SPD. Also was haben wir das durchgefaltet, dieses Thema gegen übelste Widerstände? Ich finde, das ist dann in der Tat nicht fair, objektiv, journalistisch drauf geguckt, sondern da kommt das grüne Parteibuch oder weiß ich nicht, ob die wahrscheinlich so eine Plastikkarte bei den Grünen, die Mitgliedschaft oder sowas, aber da kommt das dann halt durch. Ne? Und da, also da merke ich dann auch, dass ich in der Kommentierung dann meine Objektivität verlasse, wo ich immer sage, gut, sind Journalisten und so weiter, Aber spätestens nach der Sendung mit mir hätte ich erwartet, dass sie das alles nochmal überprüft, was sie mir an den Kopf gehauen hat und nicht eine Sendung später das jetzt mit Olaf Scholz nochmal wiederholt. Also dann ist es ja schon wirklich dreist, ja, und dann ist es wirklich. Aber egal, ich fand ja, dass Olaf Scholz.
Das wollte ich jetzt noch kurz, auch wenn wir von Hölzchen auf Stöckchen kommen, aber weil ich jetzt auch nochmal gelesen habe, es sei jetzt Ablenkung und nur damit man nicht über ihre These sprechen muss, nämlich dass die SPD sich irgendwie für die Agenda-Politik oder so entschuldigen muss. Ich finde es auch in der Sache einfach Quatsch. Ich habe dieser These auch schon nicht zugestimmt. Es hat mal vor 2, 3 Jahren hat mal jemand für den SPD-Parteivorsitz kandidiert mit dem quasi einzigen Programmpunkt, die SPD müsse sich für die Agenda entschuldigen. Davon wird der Kühlschrank der Leute auch nicht voller. Die SPD muss was Besseres als Agenda-Politik und Hartz IV machen. Das ist, wenn man so will, die beste Entschuldigung für diejenigen, die ihre Lebensleistung damals mit Füßen getreten gesehen habe. Ja, dieses irgendwie sich mit großer Geste auf die Bühne stellen und sich für etwas entschuldigen, was dann aber total folgenlos bleibt. Was soll das Politik sein? Also ich möchte gerne, dass die Realität sich ändert und nicht, dass man irgendwie so eine Betroffenengruppe am Ende machen, wo man darüber redet, warum was vor 15 Jahren wie gelaufen ist. Ich will, dass Leute, die arbeitslos werden, irgendwie wieder auf eigene Beine kommen, dass die nicht nach einem Jahr in der Grundsicherung landen und aus ihrer Wohnung raus müssen und an ihre Altersvorsorge ran müssen. Ich will, dass Kinder von Leuten, die irgendwie Grundsicherung vom Staat bekommen, in den Sommerferien Geld dazu verdienen können, ohne dass das mit dem Einkommen der Eltern verrechnet wird und so. Das hat was mit Respekt zu tun und nicht, ob sich irgendwer für irgendwas jetzt entschuldigt oder nicht. Ich halte das auch für vollkommen verkürzt. Ich habe noch nie an einem SPD-Infostand jemanden getroffen, der gesagt hat, ich wähle euch wieder, wenn ihr euch bei mir entschuldigt oder so. Das ist doch nicht Politik. Also nee, ich sehe es auch in der Sache wirklich anders als Sie.
Und wir haben es ja besser gemacht. Also wenn du jetzt das Programm dir anguckst, wenn du das Sozialstaatskonzept auch anguckst, dann ist ja für vieles das, was du gerade eingefordert hast, oder für das meiste sogar, ist ja mittlerweile eine sehr überzeugende Antwort da. Nee, bin ich auch zufrieden mit. Aber das mit der Ulrike Herrmann muss ich jetzt noch einmal klären, weil ich den Namen jetzt nicht genau, den Namen nicht genau wusste. Und dann haben wir es auch geklärt. So, was steht an? Wir sehen, eine Sache noch, auch wenn die 2 Minuten hast du jetzt noch. Hier hat gerade jemand gesagt, müsstet ihr nicht mal mehr mit dem DGB zusammen machen. Da will ich einfach nochmal aufs Wochenende verweisen. Also Sonntag, Zukunftscamp. Olaf Scholz präsentiert nochmal ganz viele Ideen, was er als Kanzler anders machen will in diesem Land. Und einige der jungen Kandidatinnen und Kandidaten sind da. Und das wird eine Veranstaltung, die aus dem Willy-Brandt-Haus dann auch übertragen wird. Und den Tag vorher am Samstag sitzen wir aber mit jungen Gewerkschafterinnen und jungen Gewerkschaftern auch zusammen und mit ein paar Kandidatinnen und Kandidaten und reden auch über Veränderungen, was in der Gesellschaft passieren muss. Also eng bei den Gewerkschaften freue ich mich auch total drauf und sind viele tolle Leute mit dabei. Und werdet ihr denn alles lesen können die nächsten Tage, sehen können, hören können. Und vielleicht reden wir nächste Woche dann drüber.
Genau. Ich habe übrigens morgen einen Termin zufällig, das passiert sehr häufig bei uns, bei Frank Wernicke, ist der Vorsitzende von Verdi, mit dem ich morgen unter anderem vormittags verabredet bin, um über das Thema Wohnraum zu sprechen. Ist ja auch was Wichtiges für Gewerkschaftsmitglieder, dass die von dem Lohn, den sie haben, am Ende auch noch eine Wohnung irgendwo bezahlen können. Also das ist ziemliches Alltagsgeschäft bei uns, aber verstehe den Hinweis, wir müssen vielleicht manchmal auch, wie so oft häufiger, drüber sprechen, was wir da eigentlich so machen.
Hier ist gerade jemand seit 1,5 Stunden Gewerkschaftsmitglied. Sehr gut. SPD-Mitglied und Gewerkschaftsmitglied. Immer beides sein ist das Beste. Fühlt sich sehr gut an.
Ja, hervorragend.
In diesem Sinne, wir sehen uns am Samstag.
Am Samstag, genau. Und ich glaube, man kann wirklich sagen, wer dazukommen möchte. Wir sind im Naumannpark in Berlin-Schöneberg. Gucken nach Fußball.
Ich habe gerade parallel geguckt, wer möchte denn einfach nur Biergarten im Kalender.
Mal gucken, ob du es findest.
Ich folge dir unauffällig. Und dann feiern wir einen Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal gemeinsam.
We will see.
In diesem Sinne. Ahoi.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.